Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 284, Matthäus 5, 1-12.
Alles für die Seligkeit. Gibt es keinen anderen Weg?
Wollen Sie auch glücklich sein? Ja, was für eine Frage. Wissen Sie auch, wie das geht? Naja, vielleicht ein bisschen. Aber so ganz und gar? Nicht nur glücklich oder zufrieden, sondern geradezu glückselig? Natürlich völlig ohne Hilfe von irgendwelchen Drogen. Ein guter Ratgeber in dieser Hinsicht ist das Neue Testament. Fast 50 Mal wird darin diese Seligkeit oder Glückseligkeit erwähnt, Makarios. Natürlich auch, wie sie erreichbar ist, klar. Und wer das am besten weiß, ist natürlich, na wer wohl, Jesus selbst. Matthäus 5, da steht das, was Jesus über die Seligkeit ganz in dichter, kompakter Form zusammengefasst hat, was er zu Beginn seiner Bergpredigt gesagt hat. Da heißt es, als er, also Jesus, aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, das ist mit so eine der bekanntesten Stellen im Neuen Testament, die Bergpredigt, so ziemlich am Anfang des Matthäusevangeliums, also es fängt bei Kapitel 5 an. Es ist eine Art von Konzentrat der Botschaft von Jesus. Und das Dichteste in diesem Konzentrat ist gleich am Anfang. Das sind das, was man hier Seligpreisungen nennt. Es gibt viele, die machen daraus so etwas wie Normen im Sinne von, das sind die Gebote von Jesus, das ist das, was er von uns verlangt, wir sollten oder wir müssten. Und wenn jemand das irgendwie ernst nimmt, dann erzeugt das natürlich so eine Art von christlichem Bemühen um das, was Jesus hier vielleicht sagen will. Und dann kriegen sie mit, dass irgendwie das, was er formuliert hat, doch ziemlich unerreichbar ist und das ist dann schon erschreckend, Wie soll man denn das überhaupt alles machen, was er hier jetzt vorzuschreiben scheint? Und wenn man das so richtig als Gebote auffasst, im Sinne von nur selig ist wer, dann ist klar, wie dann die Umkehrung heißt. Das heißt nämlich dann, unselig sind all diejenigen, die nicht. Und was heißt unselig? Naja, da kann man das also ganz scharf formulieren. Das sind diejenigen, die dann zur Hölle verdammt sind. Die einen, die das erreichen, kommen in den Himmel. Und die anderen, die das nicht erreichen, kommen in die Hölle. So simpel kann man sich das offensichtlich machen. Und wenn man das macht, hat man Jesus überhaupt nicht verstanden, sondern macht daraus sein eigenes kleines Höllenevangelium. Ja, da ist eigentlich das Gegenteil wirklich richtig. In Wirklichkeit heißt das nämlich, dass Jesus hier eine Einladung formuliert. Er lädt hier zur Nachfolge ein. Er gebietet uns nicht die Nachfolge, er lädt sie ein. Das ist ein Angebot für einen Lebensweg. Und zwar ein Lebensweg mit ihm, von ihm begleitet, von ihm unterstützt. Und interessant ist, dass diese Formulierungen, so kurz sie auch sein mögen, alle doch aufeinander aufbauen. Sie sind absolut kompakt und absolut innerlich logisch, Schritt für Schritt aufeinander aufgebaut. Sie setzen sozusagen einander voraus. Es beginnt mit 1 und 2, setzt 1 voraus und so weiter. Ja, was sind denn das für Verheißungen? Ja, es sind Verheißungen für ein überaus lohnendes Ziel. Lohnend, da haben wir wieder sofort irgend so einen Lohngedanken dabei. Das ist natürlich jetzt nicht richtig. Es gibt aber noch eine andere sprachliche Form von Lohnen, nämlich sehr begehrenswert. Das lohnt sich heißt, das ist sehr, sehr gut. Ja, und deswegen ist es doch sinnvoll, wenn wir uns mal die Zeit nehmen, mal eine Seligpreisung nach der anderen nacheinander zu betrachten. Fangen wir mit der ersten an. Da geht es um die geistlich Armen, die das Himmelreich erreichen. Das ist sozusagen der Einstieg. Und zugleich ist das schon allumfassend. Denn was heißt geistlich arm? Das heißt nichts anderes als sich der realen Armut in allen Bereichen des eigenen Daseins voll bewusst sein. Und Armut heißt ja nichts anderes als ich besitze nichts, nichts gehört mir. Über nichts habe ich eine Verfügungsgewalt. Das heißt, alle äußeren Dinge, die ich vermeintlich habe, gehören mir ja eigentlich gar nicht. Sie sind höchstens eine Art von Leihgabe. Das ist kein wirklicher Besitz. Ja, und nichts auf dieser Erde hat irgendwie einen letztendlich bleibenden Wert. Alles ist irgendwie total vergänglich. Also wir können uns problemlos, egal wie viel wir zu besitzen wähnen, klar machen, dass wir eigentlich gar nichts haben. Und das heißt Armut. Und auch die Dinge, die immateriellen Dinge, die, bei denen man sich gern was einbildet, also dass man selbst wertvoller dadurch wird, das eigene Aussehen, die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Erfolge, das Ansehen, das man genießt, die Kenntnisse, die man hat. Aber nichts davon kommt von uns selbst. Alles das ist tatsächlich uns geschenkt. Das gehört uns nicht, denn wir haben es uns nicht erarbeitet. Mit welcher Kraft denn? Denn alles, was wir uns vermeintlich selbst erarbeitet haben, ist etwas Geschenktes. Denn die Fähigkeiten dazu, sich das zu erarbeiten, sind ja ebenfalls geschenkt. Also ist das Erste eine ganz tiefe Einsicht. Und diese Einsicht lautet, ich allein für mich bin nichts. Armut, geistlich. Und Gott ist alles. Sobald diese Einsicht einen mal so richtig von innen erreicht, hat das eine ganz natürliche Folge. Das Herz, das öffnet sich für dieses Alles. Und dieses Alles, das ist wirklich Gottes Liebe, die sich in Christus direkt verwirklicht hat. Also er ist alles. Und sobald wir das in uns zulassen, dieses Gespür dafür, dann strömt genau dieses alles in unser Herz. Und wenn das passiert, dann ist das schon der Beginn des Himmelreichs. Dann spüren wir, er ist mein Reichtum. Ich selber bin arm. Das spielt aber gar keine Rolle, wenn ich ihn habe. Die zweite Seligpreisung. Da geht es um diejenigen, die Leid tragen und die getröstet werden. Naja, leiden. Man kann mal sagen, das tut irgendwie jeder. In dieser Welt ist das sozusagen fast natürlich. Irgendwie hat man immer an irgendwas zu leiden, weil nichts ist so, wie man es letztendlich gerne hätte. Und das hat natürlich auch Konsequenzen, weil wir bemühen uns und wir kämpfen darum, dass wir dieses Leid vermeiden, dass wir es irgendwie kleiner halten, also verringern, dass wir es, wenn wir es nicht verringern können, zumindest irgendwie ausblenden oder verdrängen oder irgendwie übertönen durch das, was das scheinbare Gegenteil von Leid ist, nämlich der Genuss. Aber letztlich, wenn wir uns mal ganz in der Tiefe die Wurzel jedes Leides uns anschauen, dann merken wir, es ist immer ein Mangel an innerstem Leben, ein Mangel an Liebe. Und das ist dasjenige, was wir dann von anderen erwarten. Sie sollen ja dann uns das geben, was uns fehlt. Und wenn sie es nicht tun, leiden wir schon wieder darunter oder werden total sauer. Wir leiden also an dieser Welt und an diesen Menschen und ganz unausweichlich. Wir leiden an allem, von der Lieblosigkeit einfach angefangen bis zur Bösartigkeit. Also das Schlimmste von allem. Und interessant ist jetzt, dass diese geistliche Armut, die zieht im Grunde genommen dieses übliche Trostpflaster, mit dem wir uns das Leid zu versüßen trachten, einfach weg. Wir spüren, diese Welt selber kann uns im Grunde genommen den Mangel nicht ersetzen. Und wenn dieses Trostpflaster entfernt wird, werden wir ganz besonders sensibel. Wir werden feinfühlig. Wir bekommen eine ganz extreme Sensibilität für das, was so in der Welt so als Egozentrik, als Lieblosigkeit, als Unrecht, das sich die Menschen antun, als die Lüge und die Heuchelei, mit der sie sich begegnen, die Gier, die alles vergiftet und die Grobheit, wenn die Menschen sich das verschaffen, was sie haben wollen, die bis zur Brutalität geht. Die Verschlagenheit, mit der sie das versuchen zu erreichen und die Gemeinheit, wenn sie sich wechselseitig zu rächen versuchen, weil sie das nicht bekommen haben oder der Missbrauch, in dem man wirklich auf eine ganz perfide Art alle Grenzen überschreitet. Das kriegt man dann ganz genau mit, außerordentlich genau. Und hier geht es darum, wer dieses Leid trägt. Dieses Leid zu tragen, dass wir durch unsere Sensibilität und durch unser Gespür viel stärker als andere wahrnehmen, dann nehmen wir es auch an. Aber nur dann, wenn wir bei diesem Tragen auf ihn vertrauen. Weil wenn wir nicht auf ihn vertrauen, haben wir wirklich nicht die Kraft. Dann ist das alles so entsetzlich, dass wir gar keine andere Wahl mehr haben, als irgendwie wegzutauchen. Aber wir können es dann so machen, wie Paulus es in Römer 8 beschrieben hat. Nämlich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann ist es sogar das Leid, das wir selbst erleben oder bei anderen erleben, etwas, das uns zum Besten dient. Und interessant ist, wenn wir dieses Leid zu tragen gewillt ist, wie Gottes Antwort darauf ist. Er schenkt uns nämlich dann die Kraft, die wir brauchen, um das auch tragen zu können. Und diese Kraft, die nennt man Trost, denn Trost ist ja nichts anderes als die Stärkung. Eine Stärkung, mit der man ein Leid tragen, nicht nur ertragen, sondern tragen kann. Und wenn wir einen zentralen Satz von Jesus in Erinnerung bringen, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende, das ist konkret. Er möchte uns nämlich genau dafür fähig machen, dass wir das Leid, das auf dieser Welt, so wie sie beschaffen ist, für jeden nicht vermeidbar ist, dass wir das zu tragen gewillt sind und auch fähig sind. Ja, die dritte Seligpreisung heißt die Sanftmütigen. Ja, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Na, das hört sich ja wirklich ganz schön absurd an, denn eigentlich kann man sagen, Nur die brutale Gewalt besitzt immer die Erde, egal wo und auf welche Art und Weise. Aber interessant ist, dass diese Behauptung eigentlich gar nicht stimmt, denn das ist niemals langfristig. Gewalt, egal in welcher Form, äußerlich oder innerlich, erzeugt immer letztendlich in anderen Misstrauen und auch Widerstand. Und letztendlich entwickelt sich daraus früher oder später immer Gegengewalt. Nur bei der Sanftmut nicht. Die Sanftmut oder der Sanftmut oder die Sanftmütigkeit, die überhaupt niemals mit Unterwürfigkeit verwechselt werden kann, sie erzeugt keine Gegengewalt, sondern wenn Menschen das wahrnehmen, dass das also keine gespielte ist, sondern eine echte, dann erzeugt das so etwas wie Betroffenheit und bei vielen sogar das Gewissen, das da geweckt wird. Letztendlich erzeugt Sanftmut Vertrauen und wirkt vorbildhaft. Ja, Sanftmut beruhigt die Gemüter, bewirkt im idealen Sinne Einsicht und setzt sich tatsächlich auf diese Art und Weise langfristig durch. Gewaltfreiheit, und zwar wirkliche Gewaltfreiheit, denn das ist Sanftmut, auch mental, ist die beste Führungsqualität, die man sich vorstellen kann. Und damit ist klar, letztendlich setzt sich Sanftmut durch. Erde besitzen. Jetzt Punkt 4. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und die werden gesättigt werden. Muss man wieder klären, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ganz einfach der wirksame Liebeswille Gottes. Also das, wie er eigentlich will, dass alles sein soll. Ja, und Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, da kann man auch sagen, ganz heißer Wunsch. Also ein ganz heißer Wunsch danach, dass seine Liebeswirksamkeit umfassend auch wirksam wird. Und zwar überall. Also einmal im eigenen Herzen. Denn wenn sie im eigenen Herzen wirksam wird, entsteht genau dort dieser tiefe Frieden und das, was man Heilung nennt. Man kann auch Vergebung dazu sagen, dass wir eine Sehnsucht nach Vergebung dahingehend haben, dass alles, was in uns durch uns selbst zerstört wird, von ihm geheilt werden kann. Und dann natürlich auch eine Sehnsucht danach, dass eine Liebeswirksamkeit in der Welt wirksam wird. Und dieser heiße Wille, das ist ja eigentlich der Kern jedes wirklichen Gebetes. Auch das Vaterunser hat ja den Teil, dein Wille geschehe. Das ist ja der heiße Wunsch. Lass deinen Willen geschehen im Himmel wie auf Erden. Und Sättigung heißt, dass es jetzt schon erfahrbar ist. Also der Friede im Herzen ist erfahrbar, aber auch das, wie Gott in der Welt wirkt, beginnt dann erfahrbar zu werden. Wir spüren, dass er letztendlich sogar in einer Welt, die also von Bösartigkeit geradezu strotzt, doch immer im Geheimen wirksam ist. Und natürlich klar, dass diese Sättigung jetzt nicht nur für die Gegenwart da ist, sondern dass sie ganz besonders für unsere langfristige Zukunft gedacht ist, wo wir erfahren werden, wie Gott tatsächlich absolut alles in seinem Sinne durchdringt mit seiner Liebeswirksamkeit. Wir haben die Reihung jetzt schon hintereinander hoffentlich verstanden. Das erste also die Demut, die auch zu einer Leidensbereitschaft führt, die letztendlich auch Sanftmut möglich macht, aber dadurch entsteht der Hunger nach ihm. Ja, und dann können wir uns jetzt den nächsten Teil anschauen. Barmherzigkeit. Wer barmherzig ist, der erfährt selbst Barmherzigkeit. Was ist denn Barmherzigkeit? Das ist das, was den Menschen gegenüber zu tun ist oder auch ihnen zu geben ist, und zwar was sie wirklich brauchen. Ich bin nur dann barmherzig, wenn ich erkennen kann, was jemand braucht und wenn ich auch bereit bin, das zu tun und ihm zu geben. Aber wann habe ich überhaupt die Möglichkeit, erstens es zu erkennen und zweitens auch noch das zu geben, was er braucht? Ich meine jetzt nicht materiell, sondern wirklich von ganzem Herzen, also von ganzer Seele. Das alles ist erst möglich, wenn das eigene Herz mit der Liebe Gottes schon erfüllt ist, also das, was im Griechischen Agape genannt wird, mit einer Liebe, die geradezu überquillt. Und die anderen Seligpreisungen beschreiben ja, wie diese Liebe in uns entsteht. Und das heißt also, dass wir dann auch beginnen, den Blick Gottes selbst in unseren Blick aufzunehmen. Wir schauen nicht mehr auf die Menschen in ihren jeweiligen Äußerlichkeiten oder auch in ihren Scheußlichkeiten, sondern wenn wir mit seinem Blick, mit dem Blick der Agape Menschen sehen, können wir nicht mehr verurteilen. Denn wir sehen dann hinter die Fassade, auch hinter die schlimme Fassade. Wir schauen in das wahre Elend hinein. Wir bekommen Einblick in diese Verstrickungen, in denen die Menschen gefangen sind. Wir erleben ihre ganz tiefe Gefangenschaft in ihren Gefühlsstürmen, ihre Getriebenheiten, ihre Verzweiflung. Also zusammenfassend kann man sagen, wir erleben ihre innere Hölle, in der sie praktisch in diesem Leben drinstecken. Und wer das erlebt, der weiß um unser aller Bedürftigkeit. Der weiß, dass wir alle nicht besser sind als die jeweilig anderen. Und wenn wir diese Bedürftigkeit und diese totale Abhängigkeit von seiner Gnade und Barmherzigkeit, wenn wir die wirklich real und konkret erleben, dann macht uns das bescheiden. Und weil wir dann eben nicht mehr uns erheben über andere, öffnen wir unser Herz auch für die Erfahrung von Barmherzigkeit. Wir erleben dann nämlich überall Gottes Handeln. In uns können wir das spüren. Aber wir können Gottes Handeln sogar in dieser eigensüchtigen bis bösartigen Welt überall erkennen. Wir können also Gottes Barmherzigkeit direkt erleben. Überall, wo wir mit Menschen und mit der Welt zu tun haben. Und wenn wir das erleben, seine Barmherzigkeit, wie er, obwohl alle Menschen frei sind, er dennoch im Geheimen überall barmherzig wirkt, dann erzeugt das eine übergroße Dankbarkeit. Das ist klar. Nummer 6. Das sind diejenigen, die reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Ja, was ist denn diese Unreinheit? Unreinheit, das ist eigentlich jede ich-süchtige Art des Impulses. Das heißt, alles, was uns eigentlich von Gott irgendwie trennt, weil er uns egal ist. Also alles, was unsere Liebe zu Gott, wenn wir sie haben, zu verraten beginnt. Also alles, was wichtiger ist als er. Und das, diese Impulse, was wir nämlich haben wollen, wo wir uns selbst so wichtig sind, das ist die übliche Art und Weise zu denken und zu fühlen und zu handeln. Das ist also so üblich, dass diese Unreinheit von niemandem als unrein erlebt wird, sondern als normal. Aber so ist das nun mal. Wenn alle so sind, dann ist das nichts Besonderes. Aber was ist dann Reinheit? Reinheit heißt wirklich, dass wir so mit seiner Liebe erfüllt sind, also seine Liebe spüren, unsere Liebe ihm gegenüber ebenfalls erleben, sodass wir erfüllt sind mit der größtdenkbarsten Nähe zu ihm. Wir sind mit ihm verbunden. Jetzt, wenn wir das jetzt mal so betrachten, ist das nicht erschreckend? Ist das nicht eine gewaltige Forderung, wenn wir das Ganze wieder als Gebot auffassen? Ist doch gar nicht erreichbar. Ich beschreibe da irgendwie vielleicht ganz kitschig dann irgendwas, was man da behauptet, was man erreichen sollte. Jesus fordert aber nichts. Er fordert auch gar keine Nachfolge, sondern er lädt zur Nachfolge ein. Er bietet an, uns dabei zu begleiten. Er fordert also sozusagen auf. Eine Forderung in dem Sinne hätte eigentlich immer einen Drohcharakter. Und wenn wir mit einer Forderung konfrontiert werden, ist das absolut liebestötend. Wir können den nicht lieben, der von uns etwas fordert. Geschweige denn, dass wir diese vermeintlich geforderte Reinheit herstellen können. Wir können sie noch nicht mal sinnvoll anstreben. Wie sollen wir das denn machen? Aber was wir können, ist, dass wir uns nach seiner Liebe ausstrecken können. Ausstrecken können wir uns. Das liegt in unserem Ermessen. Das ist dasjenige, was wir wollen können. Und dann liegt es an ihm, ob, wenn wir uns nach ihm ausstrecken, er dann uns ergreift und uns erfahrbar macht, was es heißt, von ihm geliebt zu werden. Also Gott schauen, das heißt ganz simpel, wirklich mit Jesus zutiefst verbunden sein, bei ihm sein, so nah, wie es überhaupt nur vorstellbar ist. Es gibt ja einen Begriff, der auch im Alten Testament verwendet wird, der diese ganz intime Verbundenheit beschreibt. Erkennen, er erkannte sein Weib, ist ja nicht nur Ausdruck eines äußeren Geschlechtsverkehrs, sondern eigentlich ein ganz tiefes Erkennen. Und dieses Erkennen ist kein äußeres, kenne ich, ist keine bloße Außenschau, sondern ein ganz inniger Blick in das Herz des anderen, dass man ihn erlebt und spürt. Und insofern ist dieses Gottschauen der Blick unseres Herzens direkt in das Herz Gottes. Nummer 7. Da geht es um diejenigen, die Frieden stiften, die dann Gottes Kindschaft dadurch haben. Ist das jetzt doppelt? Da gab es doch schon mal sowas Ähnliches wie friedfertig, so sanftmütig. Ja, hier geht es gar nicht so sehr um das Friedfertige. Das kann also ganz zurückgezogen und still und bescheiden sein, sondern es geht um aktive Friedensarbeit, um die Tätigkeit des Friedenstiftens. Natürlich ist klar, dass wir jetzt nicht bei den Kämpfen der Menschen gegen die jeweilig anderen irgendwo mitmachen. Denn Kämpfen gegen ist alles andere als Frieden. Das aktive Friedenstiften, das ist sozusagen, man kann sagen, die Bereitschaft, sich freundlich einzumischen, dort, wo es nötig oder möglich ist. Das ist die Bereitschaft, auch wenn es sein muss, auf die sanftmütigste Art zwischen die Fronten zu gehen. Die Bereitschaft, deeskalierend zu sein für Konflikte und zu versuchen, da klärend einzuwirken, die Interessen der verschiedenen Parteien irgendwie so auf den Punkt zu bringen, dass die sich miteinander verständigen können. Und zu versuchen, die Missverständnisse, aus denen heraus ja die ganzen Konflikte auch immer wieder geschürt werden, zu bereinigen. Also es geht darum, Verständigung zu fördern. Ein konkretes Beispiel ist da Kammersköld, der ehemalige Generalsekretär der UNO, der dann abgestürzt worden ist, weil offensichtlich einige was dagegen hatten, dass er so wirksam bei den Verhandlungen tatsächlich auch friedenstiftend wirken kann. Ja, es erfordert Mut, sich dem Hass zu stellen. Und zwar sich ihm so zu stellen, dass man selber dabei nicht entzündet wird durch Eigenhass. Das gilt aber auch, wenn wir selbst davon betroffen sind, wenn jemand sich mit uns persönlich konfrontiert. Da geht es darum, dass wir mutig sind und bereit sind, zur Wahrheit, natürlich sanftmütig zur Wahrheit zu stehen. Und das ist auch Opferbereitschaft. Das ist eine Opferbereitschaft, die bis zum Äußersten gehen kann. Auch das geht eben nur, wenn wir uns Gottes Führung wirklich innerlich anvertrauen. Man kann sagen, die höchste Aufgabe der Kinder Gottes, die besteht darin, in die Hölle hinabzusteigen, um dort Frieden zu schaffen. Und da haben wir ein Beispiel. Das ist Jesus selbst, der wirklich auf diese Erde gekommen ist, in die Hölle hinabgestiegen ist, der am Kreuz gestorben ist, der dann in die geistige Hölle hineingegangen ist, um Frieden möglich zu machen, der diesen Tod durchbrochen hat, damit wir aus unserer Hölle herauskommen können. Ja, Punkt 8. Diejenigen, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Ja, die werden das Himmelreich erreichen. Gerechtigkeit, das ist auch wieder dieses Wort. Der Liebeswille Gottes, das ist eigentlich Gerechtigkeit. Das haben wir ja schon geklärt. Man kann auch mal das zusammenfassen. Das ist sozusagen die Anständigkeit. Eine wirkliche tiefe Herzensanständigkeit, man mag es nicht glauben, aber es ist so, weckt ziemlich massiven Widerstand bei den Unanständigen. Denn Anständige machen bei Lüge nicht mit, also wird sie offenbar. Und dann wird eigentlich klar, dass dieses Einmischen und dieses Friedenstiften zwangsläufig auch in irgendeiner Weise zur Verfolgung oder zur Ablehnung führt. Aber interessant ist, dass da schon ein Vorgeschmack des Himmelreichs möglich ist. Denn wenn man das alles bereit ist zu tun, entsteht tatsächlich Frieden im Herzen. Und das kann man sagen, Zufriedenheit, egal wie sehr man angefeindet wird. Und jetzt gibt es den letzten Punkt, der ist zwar ähnlich, aber er ist dennoch anders. Da geht es nämlich darum, wenn wir um Jesus willen geschmäht und verfolgt werden, wenn andere Böses reden über uns, also dann auch Lügen. Ja, das jetzt kommt eine seltsame Aufforderung. Das ist Anlass zu Fröhlichkeit und Jubel. Dieser eigenständige Punkt ist insofern wichtig, weil hier geht es um eine Ablehnung, in der wir ganz persönlich abgelehnt werden, aus ganz persönlichen Gründen. Aus welchem Grund? So wie Paulus das sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Die Begegnung mit einem Menschen, der auf diese Art und Weise von Christus erfüllt ist, ist für jeden Heuchler irgendwie instinktiv unangenehm. Das kann nicht sein. Das ist so, als ob man in einen Spiegel schauen würde und sich selbst sieht im Kontrast dazu. Und das will man letztendlich gar nicht. Man muss einen solchen Menschen irgendwie, damit das also für einen selbst erträglich wird, irgendwie abwerten, wie man so schön sagt, diskreditieren, in den Schmutz ziehen, irgendwie herabwürdigen. Und zwar um die eigene Minderwertigkeit, die man als Gefühl hat, zu kaschieren. Es ist also ein sehr großes Bedürfnis, dann Fehler und Makel bei den anderen zu entdecken und irgendwie sozusagen öffentlich zu machen. Und das ist eine natürliche Reaktion der Welt. In Johannes 15, in den Abschiedsreden, hat Jesus das ganz deutlich seinen Jüngern nochmal gesagt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also es gibt einen geradezu elementaren Hass der Welt auf alle, in denen Christus wirklich lebendig ist. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Diese Seligpreisungen sind eigentlich eine große Einladung Jesu für alle, die ihren ganz tiefen Mangel an Liebe, an Seligkeit, an Glückseligkeit in sich spüren. Kommt her zu mir alle, die ihr durch euren Mangel mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Erquicken heißt selig machen. Er hat in diesen Seligpreisungen eigentlich alles genannt und er hat nichts verschwiegen. Das ist nicht so, dass das einfach so eine süße Angelegenheit wäre. Es ist etwas, wo wir uns auseinandersetzen müssen, wo wir unsere eigenen Kräfte, die er in uns gelegt hat, entfalten dürfen, sollen, müssen, nee, dürfen. Wir dürfen sie entfalten, aber es ist die Voraussetzung dafür, dass diese Seligkeit überhaupt in uns Platz greift. Und wer das nicht will, ja, der bleibt einfach so, wie er ist. Und natürlich, er bleibt dann auch innerlich dort, wo er schon ist.